Sustainability to go.
Unternehmen, die Corporate Social Responsibility in ihre Unternehmensstrategie aufgenommen haben und den daran geknüpften Anspruch glaubhaft leben, sind attraktiver für hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wettbewerbsfähiger am Markt. Angesichts solcher Befunde ist es nicht weiter erstaunlich, dass sich zunehmend mehr Unternehmen weit über gesetzliche Pflichten hinaus für Arbeitsbedingungen, Gesellschaft und Umwelt einsetzen. Damit rückt zwangsläufig der Mensch in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Denn wer sonst soll diese Prinzipien im unternehmerischen Kontext gestalten? Kein anderer Stakeholder in und außerhalb eines Unternehmens würde von den Aktivitäten des Unternehmens optimal profitieren, würden sich nicht die Mitarbeiter mit einer hohen inneren Verpflichtung für die Ziele des Unternehmens einsetzen. Die Belegschaft entscheidet darüber, inwieweit Anspruch und Wirklichkeit von CSR-Konzepten zu einer glaubwürdigen Synthese wachsen. Unternehmen sind deshalb dringend gefordert, durch geeignete Konzepte und Maßnahmen ein gesundes und motivationsförderndes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen sich einbringen und ihr Bestes zum Erfolg des Unternehmens beitragen können. Unser heutiger Gast ist Joachim Gutmann, der zu diesem Thema ein lesenswertes Buch verfasst hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability to Go. Heute sprechen wir über das Thema Personalentwicklung und Personalmanagement. Und ich begrüße dazu ganz herzlich aus Norddeutschland Joachim Gutmann, der ein Buch dazu geschrieben hat. Hallo, Herr Gutmann.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Gutmann, beim Thema Nachhaltigkeit denken wir meist sofort an Klimaschutz, von mir aus an Konsumfragen, an Energiewende. Sie haben mal mit Ihrem Kollegen Gunnar Kilian mit dem Thema nachhaltiges Personalmanagement beschäftigt. Was steht drin in Ihrem Buch?
Es geht darum, dass wir die Mitarbeitenden unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten genauso ernst nehmen wie unsere Finanzierung, wie die Produktion, wie die Lieferkette. Und Gunnar Kilian, mein Co-Autor, ist Personalvorstand bei der Volkswagen AG und hat natürlich mit diesem Thema und der Transformation des Unternehmens massiv zu tun. Und wenn er dort Schreibbedarf sieht, nehme ich mal an, ich würde das auch aus meiner beraterischen Perspektive unterstützen, dass dies ein wichtiges Thema ist.
Jetzt einen Schritt zurück. Nachhaltigkeit wird häufig in der Klimadebatte diskutiert, zum Teil, wenn wir über Personalmangel reden, nach dem Motto, wir brauchen mehr Leute. Nachhaltiges Personalmanagement meint ja eigentlich nur was anderes. Ist das dann nicht ein Nischenthema?
Natürlich fängt es im Recruitment an. Das ist völlig richtig, denn ich stelle ja dort schon mein Unternehmen vor und sage, wie ich mit zukünftigen Mitarbeitenden umgehen werde. Den Fachkräftemangel, den Sie angesprochen haben, können wir unter anderem zu einem Teil dadurch reduzieren, dass sich einfach die Aufenthaltszeiten der Mitarbeitenden verlängern. Das gilt sowohl für die Nachwuchskräfte, die ins Unternehmen hineinkommen und nicht schon nach 2-3 Jahren wieder rausgehen, als auch für die jetzt aus dem Arbeitsleben herauswachsende sogenannte Boomer-Generation, die man durch entsprechende Konzepte dazu bringen könnte, müsste, sollte, länger im Unternehmen zu bleiben. Das setzt ein anderes Verständnis voraus, wie man mit Mitarbeitenden umgeht. Und genau das ist nachhaltiges Personalmanagement. Also sich Konzepte zu überlegen, die Mitarbeitende lange gesund, leistungsfähig, lernwillig und arbeitsbereit halten.
Ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Sie sagten gerade, wir suchen ja alle händeringend Personal. Da könnte natürlich jetzt ein bisschen der Verdacht aufkommen, dass das, was Sie gerade gesagt haben, es geht darum, dass die Leute länger in der Firma bleiben. Muss ich gleich auch nochmal dazu nachhaken. Aber trotzdem, Diskussion um Nachhaltigkeit, Purpose, Wertschätzung, eigentlich nur darum, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein oder die Leute länger im Betrieb zu halten?
Natürlich geht es um Arbeitgeberattraktivität. Wenn wir eine Mangelware an Fachkräften haben, dann sind die Unternehmen im Wettbewerb untereinander um eben diese Fachkräfte. Und je mehr ich diesen Fachkräften bieten kann, umso lieber werden sie zu mir kommen. Und das entscheidende Kriterium dabei ist, Geld ist nicht mehr, schon lange nicht mehr der Faktor, der Fachkräfte zieht und hält. Ich muss mir also etwas anderes ausdenken. Und dieses andere ist, Sie haben die Begriffe genannt, Wertschätzung. Wie kann ich diese Wertschätzung ausdrücken? Durch die Arbeitsbedingungen, die ich schaffe, durch das Klima im Unternehmen, das ich schaffe, die Unternehmenskultur, durch die Möglichkeiten, die ich biete, um zu einer Balance aus Freizeit und Arbeit zu kommen, durch Konzepte wie Workation, also dass Arbeit und Urlaub miteinander verbunden werden. All diese nicht monetären Faktoren spielen heute eine gewaltige Rolle bei der Entscheidung für ein bestimmtes Unternehmen. Und ja, da sind die Unternehmen im Wettbewerb.
Jetzt könnte man eigentlich auch jetzt ein bisschen zynisch gesagt sagen, die Generation Z ist ein bisschen verwöhnt. Die wollen jetzt die 4-Tage-Woche, Workation, was Sie erwähnt haben, Sabbaticals, während so die alten Kollegen, die Boomer-Generation, durcharbeitet. Da gibt es offensichtlich zwei Arbeitseinstellungen in manchen Betrieben, nicht in allen so. Was heißt das eigentlich für so eine Unternehmenskultur? Wie schafft man das eigentlich dann auch zusammenzuhalten?
Gehe ich gleich drauf ein, würde aber gerne mal das Stichwort 4-Tage-Woche aufgreifen. Wir haben gerade den Streik der Gewerkschaft GDL um die Einführung der 4-Tage-Woche erlebt. Die werden Sie ja nun beim besten Willen nicht zur Gen Z zählen. Das sind alles gestandene Leute im mittleren bis fortgeschrittenen Alter. Vielleicht ist dieser Wunsch nach der 4-Tage-Woche ja einfach nur ein Wunsch, der in die Zeit passt. Und der von der jungen Generation, die noch das ganze Arbeitsleben vor sich hat, lauter vorgetragen wird als von der älteren Generation. Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel. Im Buch, über das wir sprechen, gibt es einen Beitrag von T-Systems Austria. Die haben für ein Dreivierteljahr die 4-Tage-Woche probeweise eingeführt als Pilot. Einfach mal, um zu testen, wie wirkt sich das auf Kundenbeziehungen, auf die Beziehungen um Unternehmen, auf die Arbeit, auf die Produktivität und. Die haben sie dann noch nicht eingeführt, aber sie wollen vorbereitet sein, weil sie sicher sind, dass sie kommt. So, jetzt aber der zweite Teil der Frage, wie hält man das zusammen, diese unterschiedlichen Erwartungen? Ja, das ist echt eine Aufgabe. Ich brauche dort alternzeitspezifische Konzepte. Sowohl in den Arbeitsbedingungen als auch in dem Vergütungsmodell, als auch in den Entwicklungsmöglichkeiten. Denn das ist nicht das ganze Arbeitsleben über gleich. Da gibt es zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Schwerpunkte. Die junge Familie ist gegründet, dann will man mehr Zeit haben, sich darum zu kümmern. Das Alter naht, dann will man vielleicht einen gleitenden Übergang in den Ruhestand, will also weniger arbeiten. Es gibt Jahre mit hoher Intensität, weil es viele Auslandseinsätze gibt oder viel mehr Arbeit oder was auch immer. Da will man danach durch ein Sabbatical einen Ausgleich. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich je nach Lebenssituation. Und darauf reagieren die Unternehmen. Große Unternehmen haben heute über 200 unterschiedliche Vergütungs- und Zeitkonzepte.
Jetzt haben Sie große Unternehmen erwähnt, aber jetzt arbeiten die meisten Menschen ja eigentlich gar nicht in so Großkonzernen wie Volkswagen, sondern eher in mittelständischen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein mittelständisches oder ein kleiner Betrieb 200 Arbeitsmodelle hat, wahrscheinlich, weil sie gar nicht so viele Mitarbeiter haben. Das ist doch in vielen Betrieben noch sehr 9-to-5, montags bis freitags orientiert.
Ganz im Gegenteil, die kleinen und Mittelunternehmen haben einen riesen Vorteil. Denken Sie mal an 7 oder 8 Hierarchiestufen, die es in Großunternehmen gibt. Vom Mitarbeiter über einen Referenten, Referatsleiter, Fachabteilungsleiter, Abteilungsleiter, direkt und haben wir im kleinen Unternehmen nicht. Da haben Sie flache Hierarchien. Das ist schon mal etwas, auf das viele gerade der jüngeren Generation abfahren. Teamarbeit muss in großen Unternehmen mit Systemen organisiert werden. Gibt es in kleinen und Mittelunternehmen ganz selbstverständlich, eben weil es weniger sind. Familiäre Atmosphäre, direkten Zugang zum Chef, starke Kultur in Familienunternehmen. Ein Beitrag kommt von Eckes Granini, die das zeigen, wie einfach die Familienkultur auch die Unternehmenskultur bestimmt. Also ganz im Gegenteil. Die Großen strengen sich im Augenblick so an, weil sie da gewaltige Nachteile haben, die sie aufholen müssen, um mit den kleinen und mittelständischen noch mitzuhalten.
Kultur, das Stichwort greife ich gerne auf. Also was ich da raushöre, ist, dass sich A, viel tut, aber auch ganz viel tun muss. Also dass das eigentlich so dieses klassische Arbeitsmodell, Sie sprachen vorhin auch von Lebensphasen, in denen man ist, wegen Familie oder auch arbeitsbedingt, dass das alles viel flexibler und dynamischer werden muss. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder die Forderung, dass wir viel besser Beruf und Arbeit trennen. Was kommt da eigentlich auf uns zu an Kulturwandel? Wie sieht eigentlich die Arbeit im 21. Jahrhundert anders aus? Können Sie da in die Glaskugel mal reingucken und uns was verraten?
Die Glaskugel ist leider sehr verschwommen, aber eins kann man ganz sicherlich sagen, ja, es ist in erster Linie ein Kulturwandel, es ist ein Einstellungswandel. Der fängt an der Spitze der Unternehmen an. Die Unternehmensleitung muss es vorgeben und vorleben, die Führungskräfte müssen es wollen. Man muss die Führungskräfte befähigen, es zu tun, also auch ein anderes Konzept von Führung, ein eher Führungscoaching als die alte Way-and-Order-Struktur durchzusetzen. Aber das ist nicht, was sich von heute auf morgen erledigen lässt. Wir müssen ja sehen, dass wir mit der Kultur, die wir haben, seit Beginn der Industrialisierung erfolgreich gewesen sind. Das ist ja nicht ein System wie der Kommunismus, der nur darauf wartet, abgelöst zu werden, sondern dies ist ein sehr erfolgreiches System, nach dem die Wirtschaft funktioniert. Und die Unternehmen müssen sehr weit in die Zukunft denken und werden dadurch den Fachkräftemangel zu gezwungen, um diesen Kulturwandel jetzt anzugehen.
Jetzt heißt Ihr Buch People Sustainability. Vieles von dem, was wir gesprochen haben, könnte ich jetzt auch in Anführungsstrichen normalen, nicht nachhaltigkeitsorientierten Personalmanager auch so besprechen. Wo sehen Sie jetzt das spezifisch Nachhaltige darin?
Im Denken. Im Denken, dass meine Mitarbeiter eine Ressource sind, die ich genauso langfristig behandeln muss wie meine Kundenbeziehung, die ich genauso sorgsam behandeln muss wie meine Produkte, mit der ich genauso regelkonform umgehen muss wie mit den ESG-Kriterien oder anderen Richtlinien, die ich einhalten muss. Das sagt sich so einfach, ne? Die Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource. Das muss sich aber wirklich dann auch in allem zeigen. Und in allem heißt zum Beispiel auch in den räumlichen Strukturen. Ich komme noch einmal auf das Buch zurück, da gibt es einen Beitrag von Otto, wie die das gesamte Unternehmen umgebaut haben, indem sie herausgefunden haben, welche Tätigkeiten verlangen eigentlich wie viel Präsenz in welchen Räumen. Wer braucht ein Einzelbüro, wer braucht ein Gruppenbüro, wer kann von zu Hause arbeiten? Wie hängt das mit den unterschiedlichen Jobfamilien zusammen, mit den unterschiedlichen Tätigkeiten? Und dann haben sie das Ganze umgebaut. An der Stelle würde ich immer gerne eine Matrix in die Luft halten, weil es ist ein wirklich komplizierter Prozess, wenn Sie 5 verschiedene Tätigkeitstypen definieren und 5 verschiedene Menschenbilder, das dann alles übereinzubringen. Das ist eine echte Aufgabe. Die haben Sie wundervoll, also bei Otto wundervoll gelöst und werden dafür auch belohnt mit einer hohen Anhänglichkeit, mit der hohen Verbleiberate ihrer Mitarbeiter.
Jetzt gibt es diesen Bonmot, ohne CSR ist HR nur PR. Ist da was dran an dem Satz?
Also CSR für Corporate Social Responsibility. Ja, an dem Satz ist was dran. Denn nur ein Unternehmen, das sich für seine Umgebung verantwortlich fühlt, für sein Umfeld, für die Gesellschaft, in der es agiert, wird auch das so nach außen sich aufstellt, wird auch in der Lage sein, sich nach innen so aufzustellen. Das kommt wirklich aus der gleichen Quelle, einer neuen, neu gedachten, neu gelebten Verantwortung der Unternehmen für ihr Tun. Dahin geht ja auch die ganze Gesetzlichkeit. Also die ESG-Kriterien sind nichts anderes als dieses Denken in einen Kriterienkatalog umgesetzt.
Ganz viel in diesem Zusammenhang ist dann immer dieses berühmte englische Schlagwort Purpose, was dann reinkommt. Purpose gibt es ein Wort, aber ich glaube, ich gefühlt 1 Million Definitionen. Was raten Sie? Was ist für Sie Purpose in einem Unternehmen? Was sollte das Unternehmen da machen?
Sich die Frage stellen, warum gibt es mich? Und wenn es diese Frage beantworten kann, weil ich etwas leiste, weil ich etwas für die Gesellschaft leiste, weil ich etwas für die technische Entwicklung leiste, für das Weiterkommen, dann ist die Frage nach diesem Purpose schon beantwortet. Das ist gar nicht so eine komplizierte Frage. Wenn man aber die Frage beantworten würde, warum gibt es mich mit, weil ich Geld verdienen will, dann ist ein solches Unternehmen schnell weg vom Fenster, weil es nicht mehr die Leute findet, mit denen es dieses Geld verdienen will.
Sie sagten, die Frage wäre nicht kompliziert, aber es fällt doch vielen schwer. Ich habe im Vorfeld dazu gelesen, wir haben auch bei Umweltdialog berichtet, dass es Studien gibt, dass beim Thema Purpose nur etwa jedes 10. Unternehmen überzeugt. Wenn die Frage so einfach ist, warum tun sich dann so viele schwer?
Weil dort noch viel unausgesprochen ist. Jetzt komme ich mal zu Ihren KMUs. Wenn Sie dort den Inhaber fragen, was ist denn der Purpose dieses Unternehmens, dann guckt er Sie mit großen fragenden Augen zurück und sagt, was meinen Sie? Wenn Sie dann aber fragen, warum gibt es Ihr Unternehmen, und er dann anfängt, die Familiengeschichte zu erzählen und wie das von Generation zu Generation weitergegeben wurde und wie man sich bemüht hat, in schwierigsten Zeiten Kurs zu halten, an den Mitarbeitern festzuhalten etc. und antworten ihm dann nach dieser Geschichte, ja, genau das ist der Purpose. Dann wird er sagen, okay, ja, dann hatte ich ihn, aber ich wusste nicht, dass man ihn mit diesem Begriff belegen kann.
Jetzt wird ja an dem, was Sie erzählen, sehr deutlich, das hängt wahnsinnig an den Menschen, die dort arbeiten.
Ja.
Das steht und fällt damit. Jetzt ändern sich die Menschen natürlich, also ihr Personal ändert sich, auch wenn sie möchten, dass sie da länger bleiben, trotzdem tut sich was. Wie funktioniert das, sich jedes Mal neu erfinden, neu entdecken, neu verständigen?
Dazu muss ich als Führung in mein Unternehmen hineinhören. Und ich muss wegkommen von den etablierten Strukturen, nach denen dieses Hören funktioniert. Der Chef fragt den Vizechef, der Vizechef fragt einen weiter runter und so geht die Kaskade bis ganz nach unten. Wie geht's euch denn? Was wollt ihr? Das funktioniert nicht. Die Kaskade von unten nach oben, sagt doch mal, was ihr wollt, funktioniert genauso wenig. Ich brauche dort einen Dialog und ich brauche diesen Dialog auch außerhalb der etablierten Strukturen. Ein weiterer Beitrag in diesem Buch von Michael Lorenz beschäftigt sich mit der Rolle von Influencern im Unternehmen. Also, dass jeder Mitarbeiter mal anonym aufschreibt, wer sind denn die im Unternehmen für ihn wichtigsten 5 Personen? Und wenn das alle machen, dann wird plötzlich ein Schnittmuster entstehen, bei denen sich Personen, von denen man es überhaupt nicht erwartet hat, als wichtige Meinungsgeber, als Influencer entpuppen. Wenn man dem dann nachgeht, dann hat man schon ein sehr gutes Gefühl dafür, was im Unternehmen los ist und kann sich entsprechend aufstellen.
Jetzt habe ich eingangs bei dem Gespräch rausgehört, dass Sie sagten, naja, ein ganz großer Treiber ist natürlich immer wieder der Personalmangel. Das ist vielleicht auch eine Situation, die wir in Deutschland haben, in der westlichen Hemisphäre haben. Aber wenn ich mir jetzt mal die Arbeitswelt im Rest dieses Planetens angucke, Asien, Afrika, Lateinamerika, da reden wir ja häufig eher über Arbeitslosigkeit. Mhm. Wie funktioniert dann nachhaltige Arbeitswelten da?
Deutlich schwieriger. Also man darf die Augen nicht davor verschließen, dass wir mit unserem Fachkräftemangel gleichzeitig ein Luxusproblem verwalten. Denn Fachkräfte gäbe es genug, sie sind nur an den falschen Teilen dieser Erde versammelt. Und sie werden dort durchaus gut ausgebildet, aber sie finden dort nicht die Arbeit. Das hatte man früher schon mal als Brain Drain bezeichnet in der Entwicklungszusammenarbeit. Darum kommen sie hierher. Die heißen dann aber nicht mehr Fachkräfte, sondern Flüchtlinge oder Asylbewerber oder Migranten, was auch immer. Natürlich ist eine Lösung dafür, Arbeit zu diesen Menschen zu bringen. Und daran arbeitet die westliche Welt ja auch durchaus. Aber das ist ein globales Problem, was uns sicherlich die nächsten Jahrzehnte noch beschäftigen wird, dass die Verteilung von Verdienstmöglichkeiten, von Arbeit über den Planeten sehr ungleich geregelt ist.
Verteilung von Arbeit, planetare Ziele und planetare Grenzen ist ein gutes Stichwort. Dazu gab es auch ein Kapitel in Ihrem Buch, das griff einen Begriff auf, der vor einigen Jahren aufkam, die sogenannten Inner Development Goals. Also man kennt ja die Sustainable Development Goals, die UN-Nachhaltigkeitsziele. Aber was bitte sind Inner Development Goals?
Offen gesagt habe ich den Begriff auch zum allerersten Mal bei den Vorarbeiten, bei den Recherchen für dieses Buch gelesen und versucht zu verstehen. Und wenn man ihn dann einmal gesehen hat, fallen einem die Schuppen von den Augen mit der Frage, wie wollen wir die Welt verändern, wenn wir uns nicht selbst verändern? Also wie wollen wir Strukturen im Unternehmen verändern auf mehr Offenheit, auf mehr Transparenz, auf mehr Teamarbeit, aber selber die alten hierarchisch geprägten, hierarchisch denkenden Menschen bleiben. Da setzt dieses Konzept an, der Inner Development Goals, also wie entwickle ich mich selber, wie trage ich selber zu Veränderung bei und wie kann man das durch Coaching und Entwicklungskonzepte im Unternehmen etablieren.
Das wäre vielleicht nochmal Stichwort Coaching eine gute Frage. Wir haben jetzt viel gesprochen, Unternehmen müssen sich wandeln. Zweitens, B, Unternehmen ändern sich auch und der Wille ist da, aber es braucht ja auch Zeug. Was würden Sie eigentlich einem Unternehmen, was sagt, ja, so geht's nicht weiter, wir wollen jetzt in eine andere Richtung entwickeln. Was würden Sie ihnen empfehlen? Wie packen die das an? Welche Instrumente sind da sinnvoll? Was kann man selber schaffen? Ab wann und an welcher Stelle braucht man da Hilfe?
Das gute alte Rezept fragt diejenigen, die es wissen. Und das sind die Mitarbeitenden. Also die Mitarbeiterbefragung ist nach wie vor ein Instrument, das ich hervorragend nutzen kann, um einen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen. Die muss natürlich auf eine Kultur treffen, wo man sich nicht nur offen äußern kann, sondern mit dem Geäußerten auch wahr und ernst genommen wird. Wenn ich so einen Prozess anstoße, dann muss gesichert sein, dass jede auch noch so verrückte Idee, wie sich das Unternehmen entwickeln kann, zunächst mal ernst genommen wird. Sonst bleibt man in den engen Bahnen dessen, was man schon immer so gemacht hat. Bert Brecht hat mal gesagt, Revolutionen finden in Sackgassen statt. Und ein Unternehmen muss tatsächlich erstmal ein Teil in einer Sackgasse sein. Also es muss nicht wissen, wie es weitergeht, bevor es bereit ist, dann auch mal neue Wege zu gehen und neue Leute zu fragen.
Sie haben das Buch ja jetzt kürzlich herausgegeben. Was waren so Feedbacks, wie Sie darauf bekommen haben, von Unternehmen, aber auch von Mitarbeitenden?
Ich fange mal gleich mit dem Kritischen an. Der Kritische war, ob wir uns nicht einen anderen Titel hätten ausdenken können. People Sustainability, das versteht ja keiner. Das war aber eine Notwendigkeit, weil der Begriff nachhaltiges Personalmanagement schon mit einem anderen Buchbehaufe besetzt war. Da muss man manchmal Kompromisse eingehen. Ansonsten waren Feedbacks jetzt so aus der Community, weil das Ganze ja auch online gestellt wurde, dass dies durchaus ein wichtiges Thema sei, aber dass dieses Thema noch nicht in den Unternehmen wirklich angekommen ist. Es gibt in dem Buch auch eine europaweite Untersuchung von Anderson über dieses Thema. Wie weit sind die Unternehmen? Und da gibt es so eine wunderschöne Folge. Ja, ganz viele haben es als wichtig angesehen. Noch weniger sind bereit, es umzusetzen und noch weniger haben es schon umgesetzt. Also wir sind bei einer dieser üblichen Prozesse. Es dauert eine Weile, bis ein theoretisches Konzept in der Unternehmensrealität angekommen ist.
Das klingt natürlich jetzt erstmal traurig, wenn Sie sagen, ganz viele haben damit noch nicht angefangen. Ich nehme mal als positives Element auch das, was Sie vorher gesagt haben von Bertolt Brecht mit, dass sozusagen, ja, es kann sein, die haben viele noch nicht angefangen. Vielleicht stecken wir mit dem Thema in der Sackgasse, aber vielleicht genau in diesen Sackgassen beginnen dann vielleicht die Revolutionen. Herr Gutmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. People Sustainability heißt das Buch, ist von Ihnen und Gunnar Kilian geschrieben und zusammengestellt worden. Wo kriege ich das?
Im Haufe-Shop und in jeder guten Buchhandlung.
In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch und bis bald.
Gerne, hat Spaß gemacht.